Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute am Mikrofon Lara Sielmann. Herzlich willkommen. Kaputte Gehsteige, Bahnhöfe ohne Fahrstuhl, Gastronomien ohne Toilettenanlagen für Rollstuhlfahrer. Der deutsche Alltag ist nicht besonders freundlich für Menschen mit Behinderung. Wie sieht es in der Arbeitswelt aus? Welche Herausforderungen müssen Menschen mit Behinderung dort bewältigen? Inklusion in der Arbeitswelt, unser Thema heute in den Zeitfragen. Arbeiten auf dem Bau, auf Gerüsten, in großer Höhe. Die Baustelle ist kein ungefährlicher Ort. Schnell muss man kommunizieren, in Gefahrensituationen agieren und deshalb genau hinhören, was die Kollegen rufen. Wie aber macht das jemand, der nicht hören kann? Geht das überhaupt, gehörlos sein und am Bau arbeiten? Ja, es geht. Lilly Temme weiß wie.
Eine Baustelle in Berlin-Charlottenburg. Hier entsteht ein neues Wohnhaus mit 63 Eigentumswohnungen. Der Rohbau steht bereits. Verantwortlich ist die Firma Fakon Fassadenkonzepte. Im vierten Stock des Rohbaus treffe ich Niki Kuhle und Tobias Kern, die Chefs der Baufirma. Und Martin Berg. Der 40-Jährige ist gelernter Maler und Lackierer und von Geburt an taub.
Und er jetzt im Grunde gerade macht, ist, die Wände zu grundieren. Da kommt dann nochmal mit einer Maschine nochmal ein Spachtel drauf. Das können wir wiederum erst machen, wenn die Fenster drin sind. Aber wir bereiten uns das jetzt schon mal vor, weil die sollen nächste Woche alle eingebaut werden.
Kommunikation ist das A und O auf der Baustelle, sagt Niki Kuhle. Zum Beispiel in Gefahrensituationen. Wie aber funktioniert das, wenn man nicht hören kann? Normalerweise trägt Martin Berg Hörgeräte, um überhaupt etwas zu verstehen. Hier allerdings nicht.
Ja, bei Klaus Lärmarbeit, bei Hörgerät kann ich immer aus, weil mache ich nicht Kopfschmerzen.
10 Jahre arbeitet er jetzt schon hier. Seitdem hat sich einiges verändert, sagt Niki Kuhle.
Es ist mit Stress verbunden. Man braucht halt immer mehr. Also man braucht mehr Verständnis, man braucht mehr Zeit. Als ich Martin vor 10 Jahren kennengelernt habe, konnte man sich mit ihm gar nicht verständigen. Also er hat nicht Lippen lesen können und er konnte sich, so wie eben gehört, nicht ausdrücken.
In den ersten Jahren seiner Beschäftigung zahlte das Inklusionsamt der Stadt Berlin der Firma eine Anschubsfinanzierung. Das war wichtig, sagt Geschäftsführer Tobias Kern.
Die Förderung, die recht interessant gewesen ist für uns, wo wir gesagt haben, okay, da können wir ganz in Ruhe prüfen, ob das für uns funktioniert, ob das was wird. Also wenn ich richtig mich entsinne, gab es für 3 Jahre 50%. 50% der Lohnkosten wurden uns zugeschossen, dass man in irgendeiner Form eine soziale Verantwortung hat und natürlich dann auch sieht, dass wir dort eine Bevölkerungsschicht haben, die in irgendeiner Art und Weise auch irgendwie Chancen braucht im Leben. Und das hat dann irgendwie auch mit dazu geführt.
Am Anfang hatte Martin Berg bei der Arbeit ständig einen Mitarbeiter an seiner Seite.
Das war in der Anfangszeit doch sehr aufwendig für uns gewesen. Dafür dient letztendlich auch diese Eingliederungsunterstützung vom Integrationsamt. Die ist genau dafür da, dass man also diesen erhöhten Aufwand dort bewegen kann.
Für Martin Berg ist wichtig,
nur mit der Hand bezeichnet das.
Mittlerweile sind die Mitarbeiter, glaube ich, ganz gut in so einer Art Pseudo-Gebärdensprache, die sie sich selber angeeignet haben. Es funktioniert,
sagt Firmenchef Tobias Kern. Ständige Betreuung braucht Martin Berg mittlerweile nicht mehr. Er arbeitet selbstständig. Trotzdem ist immer jemand in seiner Nähe, der ihn in Gefahrensituationen warnen kann. Finanzielle Unterstützung vom Integrationsamt bekommt die Firma nicht mehr.
Trotz dieser kleineren Betreuungsaufwandes, den wir noch haben, aber den nehmen wir auch gerne in Kauf, weil auch heute sucht ja am Handwerk jeder irgendwie geeignetes Personal und fachlich kompetente Leute, die ihm Einsatzwillen zeigen, und das ist bei ihm wirklich der Fall und deswegen ist er da, nicht weil wir ihm irgendwie was Gutes tun wollen, sondern weil er wirklich die Leistung bringt, die wir erwarten von ihm.
5% der Arbeitsplätze müssen Firmen ab einer Anzahl von 20 Mitarbeitern mit Schwerbehinderten besetzen. Tun sie es nicht, müssen sie eine Ausgleichsabgabe zahlen. In Berlin erfüllt, trotz Fachkräftemangel, nur 1/3 der Unternehmen die vorgeschriebene Schwerbehindertenquote. Franz Allert, der Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Soziales, findet dafür klare Worte.
Ich wünsche mir eigentlich von den Firmen mehr Mut, etwas mal auszuprobieren und sich darauf einzulassen und auch schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen und die Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, um eventuell die Rahmenbedingungen, die noch nicht vorhanden sind, dann auch zu schaffen. Und ich glaube, dass das sowohl für den einzelnen schwerbehinderten Menschen als auch für die Firma dann ein Erfolg ist.
Mehr Mut ist die eine Sache. Die Kommunikation zwischen Unternehmen und Integrationsamt die andere. Da gäbe es Verbesserungsbedarf, sagt der Unternehmer Tobias Kern.
Das ist eigentlich schade, weil wenn man auf uns zukommen würde, aus der Erfahrung heraus, die wir haben, und man hätte ähnliche Förderungsinstrumente, wären wir mit Sicherheit bereit, da nochmal drüber nachzudenken, beziehungsweise würden wir es sogar tun, weil einfach auch wir suchen Fachpersonal, so wie alle Firmen. Und insofern ist das für uns eine Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu gewinnen.
Das war Lilly Temme über die Zusammenarbeit eines Gehörlosen mit hörenden Kollegen auf der Baustelle. Sie kennt vielleicht Einrichtungen für behinderte Menschen, die dort zum Beispiel Schrauben sortieren. Im Volksmund auch Behindertenwerkstätten genannt. Viele Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen landen dort, weil sie auf dem ersten Arbeitsmarkt angeblich keine Chance haben. Doch was ist, wenn sich jemand damit nicht abfinden mag? So wie Döge Ösen, eine Rollstuhlfahrerin mit Lernschwierigkeiten. Auch sie sollte in einer Behindertenwerkstatt arbeiten, setzte sich dagegen aber zur Wehr und das mit Erfolg. Fernanda Thomé hat sie getroffen.
Ja, nimm das doch auch noch auf.
Licht fällt durch die großen Fenster in das riesige Loft in Berlin-Wedding. Döge Ösen begrüßt mich im Tüchtig, einem inklusiv Coworking-Space für Menschen mit und ohne Behinderung. Hier hat auch Kopf, Hand und Fuß seinen Sitz. Der Technologie- und Bildungsdienstleister für Inklusionsprojekte ist der Arbeitgeber von Döge Ösen, die Rollstuhlfahrerin ist und Lernschwierigkeiten hat. Doch das war für die 23-Jährige ein jahrelanger, anstrengender Kampf. Seit ihrer Kindheit unterstütze ich ihre Ausbildung von der anderen Kinder.
Erst war ich auf einer normalen Schule, Körperbehinderte. Und danach bin ich in eine Schule gelandet für Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Da ging es um Übungssachen, auch wie man zum Beispiel Tisch wischt, Tisch deckt, Wäsche einräumt, Wäsche einsammelt. Also die Schule war quasi für mich zu leicht. Da bräuchte ich einfach andere Aufgaben.
In ihrem letzten Schuljahr begutachtete die Agentur für Arbeit Döge Ösen, um herauszufinden, welche berufliche Möglichkeiten für sie in Frage kommen. Die Sozialarbeiterin Anne Gerstorf hat Ösen während dieses Prozesses unterstützt.
Grundsätzlich gibt es recht viele Möglichkeiten. Das Problem dabei ist, Menschen mit Behinderung werden häufig durch ein Gutachten in eine Schublade einsortiert. Und aus dieser Schublade rauszukommen oder einen alternativen Weg zu gehen, das ist häufig ziemlich schwer.
Genau das ist mit Döge Ösen passiert.
Beim Gutachten kam es raus, dass ich nicht arbeitsmarktfähig bin, sondern zur Werkstatt gehöre.
Werkstätten für Menschen mit Behinderung bieten besondere Arbeitsbedingungen. Aber damit wollte sie sich nicht abfinden.
Ich wollte nicht nur mit Behinderten zusammen sein. Also ich wollte mit allen arbeiten, also gemischt. Weil auf Dauer zieht dich dann auch runter und willst du dann selber auch nicht mehr viel machen.
Ösen geht auf Empfehlung eines Lehrers zum BIS, einem Verein, der Behinderte berät. Der Verein vermittelt Praktika und unterrichtet sie in Mathe und Deutsch. Es entstand die Idee, bei der Arbeitsagentur ein sogenanntes persönliches Budget zu beantragen, mit dem sie unabhängig und selbstbestimmt Integrationsleistungen in Anspruch nehmen könnte. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Die Arbeitsagentur Berlin-Nord teilt dazu auf Anfrage mit, das Konzept des Vereins habe zu diesem Zeitpunkt qualitative Mängel aufgewiesen.
Ich denke, dass sie sich das selber auch einfach machen. Ob es die Menschen vielleicht wollen oder nicht, ist es denen egal.
Fest entschlossen, ihr Berufsleben selbst zu bestimmen, entschied sich Ösen 2015, eine Klage gegen die Arbeitsagentur einzureichen und sucht auf eigene Faust weiter nach einem Job. Die Sozialarbeiterin Anne Gerstorf.
Die Agentur für Arbeit kann sich im Prinzip nicht vorstellen, dass es Orte gibt, wo eben Frau Ösen zu den Bedingungen, die sie braucht, arbeiten kann. Wir haben aber einen Ort gefunden und das ist halt bei Kopf, Hand und Fuß, das Tüchtig.
Im November 2018 fand die Gerichtsverhandlung statt. Die Agentur für Arbeit soll den Fall noch einmal prüfen. Es gibt keinen Grund, warum Ösens Wunsch nicht erfüllt werden könne. Geändert jedoch habe sich nichts, sagt Anne Gerstorf.
Irgendwann haben wir halt festgestellt, dass wir nur mit nettem Reden und rechtlichen Schritten nicht weiterkommen. Und dann gab es die Idee mit Frau Ösen, Unterschriften zu sammeln.
Das waren 35.000 Unterschriften, die wir gesammelt haben. Und dann nach ging das irgendwie alles plötzlich schnell.
Die Agentur für Arbeit erstellt ein neues Gutachten und bescheinigt ihr nun, eine positive Entwicklung. Gleichzeitig habe, so teilt die Arbeitsagentur mit, der Träger BCV sein Konzept überarbeitet. Seit Juni letzten Jahres bezahlt die Arbeitsagentur ihre Ausbildung im BIS und ihrem Assistenten, die sie zum Praktikum begleiten.
Schlagwörter sind kurze Sprüche. Sprüche ist klar, das Wort Sprüche?
Ja, dass manche Wörter kurz sind.
Schlagwörter sind leicht zu verstehen.
Mittlerweile ist ÖSIN zertifizierte Prüferin in leichter Sprache. Sie prüft, ob Texte aus den Inklusionsprojekten von Kopf, Hand und Fuß von Menschen mit Lernschwierigkeiten verständlich sind.
Also ich habe mich halt sehr viel entwickelt, bin aktiver geworden, möchte mehr machen, bin nicht mehr so schüchtern wie früher. Es ist einfach schön.
Fernanda Thombe über eine Frau im Rollstuhl, die sich für ihr Recht auf selbstgewählte Arbeit in Deutschland einsetzt. Theater bildet Gesellschaft ab, möchte man meinen. Doch Menschen mit Behinderung sieht man nach wie vor selten auf der Bühne oder hinter den Kulissen. Dass es auch anders geht, zeigt das Theater Tikva in Berlin-Kreuzberg. Adela Lovric und Kirsten Wilmes haben das Inklusionstheater besucht.
Auf einem alten, charmanten Fabrikgelände im Bergmann-Kiez befindet sich das Theater Tikva. Das Besondere? Hier arbeiten Schauspieler, Tänzer, Choreografen, Künstler ohne und mit Behinderung gleichberechtigt zusammen. In einem kleinen Hinterhofstudio erfüllen Ausgelassenheit und Wärme den Raum. Das Ensemble des Theaters probt ihr neues Stück Aftershow. Nicole Hummel ist seit 14 Jahren künstlerische Leiterin des Tikva-Theaters.
Grundsätzlich alle Beschäftigten, die eben auch das Ensemble des Theaters darstellen, sind eine extrem heterogene Gruppe. Also wir haben Menschen mit Lernschwierigkeiten oder ich spreche auch gerne von Lernverlangsamungen, psychischen Schwierigkeiten im Alltag bis hin zu Menschen mit Down-Syndrom, Autismus. Ja, ist eigentlich eine sehr breit gefächerte Gruppe, auch was die kognitive Verarbeitungsfähigkeit angeht, extrem unterschiedlich.
Das Tikva besteht aus zwei Bereichen, den Werkstätten für Theater und Kunst und dem Theater, wo experimentelle Tanz- und Theaterstücke entwickelt werden. Für alle Beschäftigten gibt es individuelle Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten, als bildende Künstler in den Werkstätten und als Tänzer und Schauspieler auf der Bühne. Viele kombinieren verschiedene künstlerische Arbeitsbereiche in ihrem Alltag.
Also es gibt Tanztrainings, Performance-Training, Schauspieltraining, Dramaturgiegruppen, Bewegungsgruppen und so weiter und so fort. Was wöchentlich stattfindet, auch so für alle im Wechsel, wie so eine Art rotierendes System.
Tikva ist hebräisch und heißt Hoffnung. Seit der Gründung 1990 ist viel passiert. Damals waren sie das erste Inklusionsprojekt dieser Art in Deutschland. Mittlerweile hat sich das Tikva eine eigene Spielstätte und einen anerkannten Platz in der Kunst- und Theaterszene erarbeitet. Auch innerhalb der Inklusionsdebatte sind sie weitergekommen.
Wir wollen aber nicht als Behindertentheater, also aus dieser typischen Ecke wahrgenommen werden, sondern wir sagen, wir arbeiten mit Mixed-Abled-Personen. Und sprechen da lieber von Ressourcen als von Beeinträchtigungen oder Defiziten womöglich.
Und ich habe angefangen, Luftgitarre zu spielen oder bin auf und ab gegangen. Und ich habe der Anne-Sophie die Haare nach vorne gekämmt.
Der 29-jährige Konstantin Langenick hat eine Lernschwäche. Er ist seit 2016 Teil des Theaterteams. Erst als Praktikant, nun als Schauspieler und Tänzer. Derzeit übt er seine Rolle in Aftershow, der neuen Tanzproduktion. Er trägt Bustier und Shorts, lacht viel und bewegt sich selbstbewusst. Der Raum gehört ganz ihm.
Ich sag mal, bevor ich zu Theatertiefa kam, sehr viele Schwierigkeiten eben halt hatte. Also besonders im Arbeitsbereich und so. Ich sag mal, ja, Tikva hat mich auf einiges in meinem Leben vorbereitet, was für mich wichtig ist, mir aber auch gezeigt, dass ich so gut bin, wie ich bin, egal ob ich langsam arbeite oder schnell arbeite.
In Aftershow sowie anderen Darbietungen im Tikva ist das Werk ein gemeinsamer künstlerischer Prozess aller Beteiligten. Die Autorin und Choreografin Juli Reinhardt hat bereits mehrere Tanzstücke mit dem Tikva-Ensemble entwickelt.
Das ist vielleicht das Zeichen, in der Musik auch zusammen.
Sie wünscht sich, dass mit den Schauspielern, egal ob mit oder ohne Behinderung, auf Augenhöhe gearbeitet wird.
Ich glaube, dass Leute mit Behinderung anfangen müssen, selber Stücke zu machen auch. Und ich glaube natürlich, es gibt viele Leute auf der Bühne, aber es gibt nicht so viele Leute hinter der Bühne.
Die finanzielle Struktur des TIGWAS ist komplex. Die Werkstätten leben von der Nordberliner Werkgemeinschaft. Die Theaterproduktionen werden durch Kulturfördergelder des Berliner Senats bezahlt. Nicht aus sozialen, sondern aus Kulturfördertöpfen. Somit steht das TIGWA in Konkurrenz zu allen anderen Berliner Theatern. Die Gehälter der 44 Beschäftigten stammen von der Arbeitsagentur, also dem zweiten Arbeitsmarkt. Hummel wünscht sich für das Ensemble aber auch größere Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt.
Sie sind ja in der Werkstatt angestellt und verdienen entsprechend so wie in anderen Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Kritik ist eben, in der Werkstatt sind sie eben nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt, sondern werkstattgebunden mit allen Regelungen, die es da eben gibt. Man kann ja TIGWA-Performerinnen ausleihen an andere Theater auch und für diese Zeit dann natürlich auf dem ersten Arbeitsmarkt, aber danach dann eben auch nicht.
Erstmal Luft holen.
Wenn Verantwortliche Lust haben, mit behinderten Schauspielern zusammenzuarbeiten, sind es immer Einzelprojekte. Hummel hofft für die Zukunft, dass es auch Interesse an einer Festanstellung gäbe. Bisher ist das aber noch nicht passiert. Offensichtlich existieren noch immer Barrieren innerhalb der deutschen Theaterlandschaft und damit Chancen auf Weiterentwicklung.
Ein Besuch im Inklusionstheater TIGWA von Adela Lovritsch und Kirsten Wilmes.